Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 13. Wir wollen uns allerdings heute in der Predigt beschränken auf die ersten beiden Verse. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht, und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Wer sich ein wenig in der Geschichte auskennt, der weiß, dass im Laufe der Zeit immer wieder einmal verhängnisvolle Fehler gemacht worden sind, die dann auch zu entsprechenden Fehlentwicklungen geführt haben. Besonders im politischen und auch im militärischen Bereich haben solche Fehlentscheidungen gravierende Folgen gehabt. Sie haben den Gang der Menschheitsgeschichte manches Mal drastisch verändert. Kriege sind nicht nur aufgrund der Genialität großer Feldherren gewonnen worden, sondern eben auch aufgrund der Fehler, die von den Feinden gemacht wurden. Fehlentscheidungen in der Wirtschaft in jüngster Zeit haben Staaten an den Rand des Ruins gebracht. Aber die größte Fehlentscheidung, die jemals getroffen worden ist, mit den schlimmsten Folgen, war die Entscheidung des ersten Menschenpaares gegen Gott. Als Adam und Eva sich im Paradies gegen ihren Schöpfer auflehnten und ihm den Gehorsam verweigerten, brachte das die ganze Welt unter die Herrschaft Satans, unter die Herrschaft der Sünde und auch unter die Herrschaft des Todes. Und hier haben wir die Erklärung dafür, dass diese Welt so ist, wie sie ist, mit all ihrem Jammer. Ich wurde daran erinnert, dass vor einigen Jahren jemand aus dem sogenannten Showgeschäft gesagt hat: Wir leben in einem wunderbaren Zeitalter. Die Menschen müssen es nur noch lernen, positiv zu denken. Nun, die Heilige Schrift lehrt uns etwas anders. Sie nennt diese Welt ein Jammertal. Sicherlich sind wir als Gemeinde Jesu dazu aufgerufen, in diesem Jammertal Brunnen zu graben, so heißt es, ebenfalls in diesem Wort, Brunnen zu graben, damit Menschen erquickt werden, damit Menschen das Heil in Christus Jesus erkennen und zum Glauben und durch den Glauben zum ewigen Leben gelangen. Aber an sich ist diese Welt, bedingt durch den Sündenfall, ein Jammertal. Ein Elendstal. Nur der absolute Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus konnte uns von diesem schrecklichen Elend befreien, sodass alle, die an ihn glauben, einer neuen heilen Welt entgegengehen. Von größter Bedeutung bei diesem Werk der Befreiung war die dramatische Auseinandersetzung zwischen unserem Herrn Jesus Christus und Satan in der Wüste. Ein einziger Fehltritt, eine einzige Fehlentscheidung unseres Herrn hätte für uns bedeutet, dass wir auf ewig verloren gingen. Sein stellvertretender Gehorsam und Sieg über den Satan bedeutet für uns die ewige Seligkeit, die der Herr Jesus Christus dann später am Kreuz und in seiner herrlichen Auferstehung für uns erworben hat. Und wir haben vor 14 Tagen über die Bedeutung der Stellvertretung nachgedacht. Und vielleicht können diejenigen, die hier zugegen waren, sich noch daran erinnern, dass wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass es hier in diesem Geschehen in erster Linie um Stellvertretung geht. Um das stellvertretende Handeln unseres Herrn Jesus Christus. Also nicht in erster Linie um unseren Herrn Jesus als Vorbild. Das hat auch seine Berechtigung und bekommt in der Heiligen Schrift seinen Stellenwert. Aber es geht in erster Linie immer wieder darum, dass der Herr Jesus Christus unser Stellvertreter ist. Und auch hier in diesem Versuchungsgeschehen geht es darum, dass der Herr Jesus an unserer Stelle stellvertretend für uns den Satan überwunden hat, diese Glaubensprüfung bestanden hat, dass wir dann auch noch manches für unser persönliches Glaubensleben daraus lernen können, das ist auch wahr. Und das wollen wir auch, wenn wir dieses Geschehen dann noch weiter betrachten werden. Aber zunächst einmal geht es darum, dass der Herr Jesus hier in der Wüste den Satan überwunden hat, diese Versuchungen überwunden hat, stellvertretend für uns. Das wird uns zugerechnet. Gott selbst, so erfahren wir hier, führte unseren Herrn in diese Glaubensprüfung hinein. Auch darüber haben wir bereits gesprochen. Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Also Gott selbst ist es gewesen. Der Heilige Geist war es, die dritte Person der Gottheit, die den Herrn Jesus Christus in diese Situation hineingeführt hat. Die dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist. Und wir haben dazu gesagt, dass wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dass das dann nicht immer bedeutet, dass es über sonnige Höhen geht. Im Gegenteil. Das ist immer wieder mit mancherlei Anfechtungen verbunden. Und so sehen wir es hier bei unserem Herrn selbst. Nachdem der erste Adam seine Prüfung im Garten Eden nicht bestanden hatte, musste der zweite Adam sich nun in diesem schrecklichen Versuchungsgeschehen bewähren. Und er tat es. Und wir wollen Gott von Herzen dafür danken. Wir stellen uns jetzt zunächst einmal die Frage, was ist denn das Ziel dieser Glaubensprüfung gewesen? Was ist grundsätzlich das Ziel jeder Art von Glaubensprüfungen auch für uns? Nun, es soll offenbar werden, was in dem Geprüften steckt. Wir lesen einmal nach im 5. Mosebuch. Wir haben dieses Wort neulich zitiert, am Silvesterabend. 5. Mose Kapitel 8. Ich lese uns einmal den zweiten Vers. Ein ganz wichtiges Wort, das uns Klarheit vermittelt in dieser Frage, warum führt uns Gott denn in Anfechtungen, in Glaubensprüfungen hinein? Warum tut er das? Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte, das heißt ganz arm machte, bettelarm machte, wir denken an die Seligpreisungen, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Damit also das offenbar würde, was in dir steckt. Nun, Gott weiß, was in uns steckt. Von Natur aus nichts Gutes. Ich hoffe, dass wir das auch inzwischen ein wenig erfahrungsgemäß gelernt haben, nicht nur aus der Heiligen Schrift, sondern auch aus unserer persönlichen Erfahrung, dass in unserem Fleische, wie Paulus sagt, nichts Gutes wohnt, dass wir von Natur aus völlig verdorbene Leute sind, Rebellen gegen Gott, die nichts Gutes aufzuweisen haben vor Gott. Gott weiß das längst, aber von Natur aus sind wir blind dafür. Wir wissen es nicht. Und Gott muss es offenbar machen, was in uns steckt. Und aus diesem Grunde führt Gott uns in solche Glaubensprüfungen hinein, damit offenbar würde, kund würde, was in deinem Herzen wäre. Das ist es also. Solange alles ziemlich ruhig verläuft und angenehm, sind wir selbst auch in der Regel verhältnismäßig angenehme Zeitgenossen. Und das ändert sich in der Regel dann schnell, wenn jemand unsere behagliche Ruhe stört. Ich vergleiche das gerne mit einem Tritt in eine Pfütze. Da kann zuvor noch das Wasser so klar gewesen sein, jetzt wird der Schlamm aufgewühlt und das Wasser ist schmutzig und trübe. Und so war es auch während der Wüstenwanderung der Israeliten immer wieder, dass solange alles gut ging, solange alles so lief, dass sie zufrieden waren, da konnten sie Gott loben und ihm danken. Aber in dem Augenblick, wo es anders lief, wo sie in Glaubensprüfungen hineinkamen, da fingen sie in der Regel an zu murren. Und dieser Geist des Murrens richtete sich nicht nur gegen Gott, sondern richtete sich auch gegen Mose und Aaron, immer wieder aufs Neue. Das war die Situation. Es wurde offenbar, was in ihren Herzen steckte, nämlich Rebellion gegen Gott. Nichts Gutes. Und dazu sind also auch die Probleme und Schwierigkeiten da, mit denen wir es immer wieder zu tun haben, dass offenbar wird, was in unserem Herzen steckt. Und da haben wir manches Mal Grund, uns zu schämen und uns vor Gott zu beugen und zu demütigen und zu sagen, Herr, ich dachte schon, es wäre wesentlich besser mit mir geworden, aber jetzt muss ich feststellen, dass da immer noch dieselben Dinge drin sind in meinem Herzen wie vor langer Zeit. Dass das Herz des Menschen böse ist von Natur und auch in sich selbst böse bleibt bis an unser Lebensende. Laufen die Dinge gut, sind wir zufrieden. Kommen Probleme, werden wir unzufrieden und fangen an zu murren. Es ist gut für uns, wenn wir in solchen Zeiten erneut auf den Boden der Tatsachen gestellt werden und frei werden von jeder Art von Selbsttäuschung. Das ist ja nun eine ganz feine Art der Verführung, für die wir nicht immer sensibel sind, dass wir meinen, nach einer gewissen Zeit der Nachfolge Jesu stünde es nun wesentlich besser mit uns. Wir hätten uns innerlich verbessert. Und genau das ist der große Irrtum. Der Weg der Heiligung bedeutet für uns nicht, dass der alte Adam frömmer wird mit der Zeit, dass der alte Adam sich verbessert, sondern es bedeutet, dass wir immer tiefer hineingeführt werden in die Erkenntnis unserer selbst und dass der Heilige Geist uns mehr und mehr die Augen öffnet für die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus, für seine Gnade, für das, was wir in ihm haben. Dass wir mehr und mehr den ganzen Reichtum seiner Gnade und Herrlichkeit erkennen. Das heißt also, der Blick wird mit fortschreitender Heiligung nicht auf uns selbst gerichtet, so dass es mit uns selbst besser würde, sondern der Blick ist gerichtet auf ihn, indem wir alles haben, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Wenn wir also meinen, nach 20, 30 Jahren Nachfolge Jesu sei es mit uns selbst besser geworden, befinden wir uns in einem großen Irrtum. Wir sind noch dieselben, auf uns selbst gestellt, immer dieselben und bleiben auch immer dieselben. Wenn sich was geändert hat, dann ist es, dass wir umso mehr auf Christus schauen und mit ihm rechnen, mit seiner Kraft und mit seiner Herrlichkeit in unserem Leben und mit seiner Gnade, mit all dem, was wir in ihm haben. Nun, das muss mehr und mehr offenbar werden bei uns. Das muss sich zeigen und das ist das Ziel solcher Glaubensprüfungen. Beim Herrn Jesus war das anders. Er wurde in den Glutofen dieser Prüfung hineingeworfen und es stellte sich heraus, dass alles an ihm echtes Gold war. Echtes Gold des Glaubens. Da gab es keine Schlacken, keine Beimischung von Selbstsucht, von Egoismus oder dergleichen, sondern alles war durch und durch echt vor Gott, vor den prüfenden Augen Gottes. Durch und durch echt. Das ist unser Herr Jesus. Das wurde offenbar hier in diesem Versuchungsgeschehen. Das musste auch offenbar werden. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte er nicht unser Stellvertreter sein können. Versucht wie wir, so lesen wir im Hebräerbrief, aber ohne Sünde. Völlig frei von Sünde. Fleckenlos in jeder Hinsicht. Seine Liebe war echt. Seine Freude war echt. Er suchte sich nicht selbst darin, in dieser Freude, die er hatte an seinem himmlischen Vater. Die Freude war echt. Seine Geduld war echt. Alles war echt. Lauter Gold. Zu diesem Zweck also wurde der Herr Jesus hier in die Wüste geführt, in diese Glaubensprüfung hinein, damit das offenbar würde. Nun, im besten Fall wird bei uns offenbar, dass wir Glauben haben an den Herrn. Und auch mit diesem Glauben ist es oft mangelhaft bestellt bei uns, also nehmen wir auch da Zuflucht zu unserem Herrn und lassen uns von ihm beschenken mit dem Gold des Glaubens. Also bei uns wird offenbar, was nicht taugt. Und beim Herrn Jesus wurde offenbar die ganze Herrlichkeit des Wesens seines himmlischen Vaters. Wenn wir uns nun die Art und die Umstände seiner Prüfung anschauen, so machen wir folgende Beobachtung. Zunächst einmal, das erste ist, dass es sich um eine lang anhaltende Kette von Versuchungen handelte. Wir lesen hier noch einmal, Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Also nicht erst am Ende dieser 40 Tage geschah Versuchung für ihn, sondern schon während dieser 40 Tage wurde er permanent versucht, permanent den Anläufen des Satans ausgesetzt. Wir erfahren hier von drei ganz zentralen Versuchungen, die an ihn herantraten nach oder am Ende der 40 Tage. Aber die Versuchung geschah die ganzen 40 Tage hindurch. Er stand also unter einem zermürbenden Dauerbeschuss von Seiten des Feindes. Wir erfahren da nicht, welche Versuchungen es konkret gewesen sind. Wie bereits erwähnt, nur drei am Ende des Geschehens werden uns berichtet. Aber es müssen quälende, es müssen Versuchungen gewesen sein, die wir ganz gewiss nicht ertragen hätten, denen unser Herr ausgesetzt war. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn bestimmte Nöte andauern, wenn sie kein Ende nehmen. Denken wir einfach einmal an Schmerzen, die wir zu ertragen haben, zu erdulden haben. Wenn diese Schmerzen permanent da sind, wenn sie andauern, dann kann uns das mürbe machen, dann kann uns das fertig machen. Und dann fragen wir uns manchmal, wie lange noch? Wie lange soll das noch dauern? Oder wir haben sonstige Nöte auf dem Herzen. Wir haben irgendwelche Probleme oder Lasten zu tragen im Blick auf andere. Und sie nehmen kein Ende. Dann fragen wir uns, wie lange noch, Herr? Erbarm dich doch über uns. Und genau diese Not kannte auch der Psalmist. David ist es gewesen. Wir lesen das im Psalm 13. Wenn er seufzt, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Da haben wir diese ganze Not. die Anfechtung, die hier David traf, nahm kein Ende, sie hörte nicht auf. Und das kann äußerst zermürbend sein. Die Dauer der Versuchung lässt uns manchmal weich werden. Wir wissen das aus dem Hebräerbrief. Diese Geschwister waren ständigen Verfolgungen ausgesetzt. Und irgendwann wurden sie weich in diesen Verfolgungen. Und dann standen sie in der großen Gefahr, zurückzufallen in den sogenannten Judaismus. Und da muss Paulus sie immer wieder ermutigen. Da muss er ihnen deutlich machen, welch einen Reichtum der Gnade sie in Christus, im neuen Bund, im Gnadenbund hatten. In der Person des hohen Priesters, unseres Herrn Jesus. Im Unterschied zum alten Bund. Dass sie in Christus die Wirklichkeit hatten. Dass der alte Bund ein Schatten war. Und dass sie nicht mehr zurückfallen durften in den Schatten, sondern bleiben sollten bei dem, der die Wirklichkeit war, bei unserem Herrn Jesus. Aber sie standen eben in dieser großen Gefahr und deshalb brauchten sie diese Ermahnungen und auch diese Ermutigungen. Unser Herr Jesus stand also unter Dauerbeschuss, so haben wir gesagt. Das Zweite, was wir bedenken wollen in diesem Zusammenhang, ist, dass der Leib unseres Herrn immer schwächer wurde. Er nahm ja während dieser 40 Tage in der Wüste keine Nahrung auf. Er fastete. Und er aß nichts in diesen Tagen, so heißt es hier. Und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Durch das Fasten wurde der Leib geschwächt. Und solch eine Schwächung des Leibes hat auch, das wissen wir aus eigener Erfahrung, immer ihre Auswirkungen auf unser seelisches Befinden. Wir neigen dann mehr zur Niedergeschlagenheit und zur Mutlosigkeit. So erging es übrigens auch einem Elia in der Wüste. Er war total erschöpft nach den großen Anstrengungen auf dem Karmel und nachdem er eine lange Strecke vor dem Wagen des Königs hergelaufen war. Gott selbst hatte ihn ja nicht in die Wüste geführt. Gott hatte Jesus hier in die Wüste geführt, aber nicht den Elia. Er floh vor der Königin, vor dieser gottlosen Königin Isebel. Und nun war er so depressiv, so niedergeschlagen, dass er am liebsten gestorben wäre. Herr, nimm meine Seele von mir, ich bin nicht besser als meine Väter. Vielleicht hatte er auch so gedacht, ja, er sei besser als seine Väter. Er würde mehr ausrichten im Volk Israel als seine Väter. Aber nun machte er diese niederschmetternde Erfahrung. Er zieht sich zurück in die Wüste, in die Einsamkeit und möchte am liebsten sterben. Als König David sich auf der Flucht vor Absalom befand, da bekam Absalom von Ahithophel einen erfolgversprechenden Ratschlag, den Absalom allerdings in seiner Eitelkeit nicht befolgte. Wir lesen dazu einmal 2. Samuel Kapitel 17, die Verse 1 und 2. Das ist eine interessante Geschichte. Und Ahithophel sprach zu Absalom, ein sehr kluger Mann, dieser Ahithophel, ein sehr gescheiter Mann. Ich will 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und David nachjagen in dieser Nacht und will ihn überfallen, solange er matt und verzagt ist. Wenn ich ihn dann erschrecke und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, flieht, will ich den König allein erschlagen. Also ich will ihn überfallen, solange er matt und verzagt ist. Das war sein Rat. Es war ein, in Anführungsstrichen, guter Rat für David natürlich. Ein verhängnisvoller Rat, wenn Gott seine Hand nicht über David gehalten hätte, dann wäre es um ihn geschehen gewesen. Aber Gott lenkte die Dinge so, dass David seinen Kopf aus der Schlinge ziehen konnte. Also, wenn er matt ist, wenn er müde ist, und dann greift der Satan an. Wenn du müde bist in deinem Inneren, vielleicht auch körperlich, müde, matt, niedergeschlagen, dann greift er an. Und so war es hier auch bei unserem Herrn Jesus. 40 Tage Fasten, das ist eine lange Zeit. Und da ist der Körper müde. Und auch die Seele mag matt sein. Und da griff der Satan ihn an. Bedenken wir einmal diesen Umstand. Und dazu kam eine totale Einsamkeit. Nun, es ist gut, wenn wir immer wieder mal die Einsamkeit aufsuchen. Das sollten wir im Grunde genommen jeden Tag tun. Am besten schon morgens, in der Frühe. Da sollten wir mit unserem Herrn allein sein, im Lesen der Bibel, Betrachten des Wortes Gottes und auch im Gebet. Manche vernachlässigen diese stille Zeit im Umgang mit dem Herrn, und das hat natürlich seine negativen Auswirkungen. Aber wir machen kein Gesetz daraus, in dem Sinne, wenn du eine stille Zeit machst, dann segnet dich Gott. Das wäre Gesetz, aber die stille Zeit ist etwas, was der Heilige Geist oder wonach der Heilige Geist ein Verlangen schenkt in unseren Herzen. Und wenn wir die nicht haben, dann bleiben wir geistlich auf der Strecke. Und das Schlimme ist, dass wir es oft gar nicht merken, dass wir geistlich nachlassen. Wir merken das gar nicht, wie es langsam, aber sicher geistlich bergab geht. Manche stürmen in den Tag hinein, ohne morgens ihre Stille zu haben im Umgang mit dem Herrn. Mir fällt dazu ein, dass der bekannte Erweckungsprediger Wesley früh morgens schon um 4 Uhr einen Gottesdienst hielt, und er machte die Feststellung, dass diejenigen, die diesen Gottesdienst versäumten, geistlich Rückschritte machten. Stellen wir uns das einmal vor. Bedenken wir einmal, was das bedeutet für uns, wo wir geistlich eigentlich stehen. Man konnte sich das nicht leisten, diesen Gottesdienst am frühen Morgen um 4 Uhr zu vernachlässigen, ohne geistliche Rückschritte zu machen. Mir liegt das manchmal auf dem Herzen, dass ich sage zum Herrn, dass wir nur einen Gottesdienst haben am Sonntag. Das ist schon ein Zeichen des geistlichen Verfalls und des geistlichen Niedergangs. Einen Gottesdienst am Sonntag, das ist zu wenig. Wir brauchten zwei Gottesdienste, um Gottes Wort zu hören, um uns geistlich auszutauschen. Wir merken, wo wir heute stehen. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir diese Zeiten der Stille im Hören auf Gottes Wort und dass wir unser Herz vor ihm ausschütten, dass wir den Gebetsdienst tun. Ich betone das einmal, das ist Arbeit. Gebetsdienst ist das. Gott hat ein Werk zu tun und wir greifen dieses Werk auf im Gebet und beten darum, dass Gottes Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Echtes, wahres Gebet nimmt seinen Anfang dort im Himmel. Gott offenbart seinen Willen und zeigt uns, was er getan haben möchte. Und wir greifen das im Gebet auf, halten ihm seine Verheißungen vor und beten, dass das geschieht, was Gott will, und zwar in erster Linie zu seiner Verherrlichung. In erster Linie immer zu seiner Verherrlichung und dann zum Wohl der Menschen. Aber all diese Dinge geschehen kaum noch. Der Blick dafür ist gar nicht mehr da. Geschweige denn, dass man es in die Praxis umsetzt. Man fehlt einfach, wenn man zusammenkommt in der Gemeinde, um miteinander zu beten. Man liest vielleicht mal ein Buch und ist begeistert von dem, was Leute erlebt haben, die viel gebetet haben. Aber man selbst ist nicht da, ist nicht gegenwärtig in der Gebetsstunde. Man hat nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Nun, das ist die eine Seite. Das ist wichtig, dass wir diese Stille haben im Umgang mit dem Herrn, Betrachten des Wortes Gottes und auch das Gebet. Ganz, ganz wichtig. Aber hier erfahren wir nun etwas über die andere Seite. Und das ist die, dass wir plötzlich ganz einsam dastehen und keine Gemeinschaft mehr haben. Entweder ziehen wir uns aus ich-süchtigen Gründen zurück, wie es der König Salomo sagt, in den Sprüchen: Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet, das gibt es, dass man sich zurückzieht von den anderen, nicht um mal mit dem Herrn allein zu sein, sondern weil man einfach nicht überwinden kann in seinem Herzen bestimmte Probleme und Schwierigkeiten in der Gemeinde. Man sucht also, wonach man selbst Lust hat. Man zieht sich zurück in die Einsamkeit oder aber man kann nicht mehr, weil man krank ist. Man möchte gerne, aber man kann nicht mehr. Und diese Art von Einsamkeit ist natürlich immer gefährlich. Das ist nicht diese Einsamkeit, wo man mal von den anderen sich zurückzieht und den Herrn sucht, intensiv ihn sucht, sondern das ist eine Einsamkeit, die man sich selbst sucht oder die einem auferlegt wird, auch durch Krankheit. Das kann natürlich sein, aber das ist immer eine gefährliche Geschichte. Denn dann fängt der Mensch an, sich um sich selbst zu drehen und um sich selbst und seine Probleme zu kreisen. Und dann kommt er auf die abwegigsten Gedanken. Und der Satan ist auf dem Plan. Solche Zeiten der Einsamkeit nutzt der Satan eiskalt aus, um dich und mich zu Fall zu bringen. Und hier ist er auf dem Plan, als der Herr Jesus sich in der Wüste befindet und total einsam ist. Wer schon einmal gewesen ist in solch einer Steinwüste da in Israel, der weiß das. Totale Einsamkeit, nach der man sich manchmal sehnt, aber die auch ihre Gefahren in sich birgt. Da schlägt der Satan hier zu und versucht, den Herrn Jesus zu Fall zu bringen. Und denken wir noch einmal an Elia zurück. Er dachte, er stünde alleine da, sodass der Herr ihn dann korrigieren musste und sagen musste zu ihm, du stehst nicht alleine da, es gibt noch 6.000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal, du bist nicht alleine. Aber er dachte so. Und da schlägt der Satan zu, da ficht er ihn an, bis dahin, dass er sterben will, wie wir bereits gehört haben. Und das war es auch, was Ahithophel wollte, wenn er allein ist, wenn David allein ist, müde, matt, dann kommt noch die Nacht da hinzu, so haben wir gelesen, und wenn er allein ist, dann werde ich kommen und werde ihn erschlagen. Nun, bedenken wir das also, unter welchen Umständen der Herr Jesus hier diesen Versuchungen von Seiten des Satans ausgesetzt war. In der totalen Abgeschiedenheit der Wüste, 40 Tage lang, er hatte mit keinem Menschen Gemeinschaft und wurde aufs Allerschärfste hier angegriffen. Nun, die ganze Situation in der Wüste war nicht gerade dazu angetan, unseren Herrn zu ermutigen und ihn zu kräftigen. Vor einigen Jahren haben wir eine Israel-Reise mitmachen dürfen und der Reiseführer, er gab sich viel Mühe, uns zu zeigen, dass die Wüste keine tote, keine trostlose Gegend sei. Er machte uns also immer wieder aufmerksam auf Spuren des Lebens in der Wüste. Und er hatte auch recht. Der aufmerksame Beobachter findet immer wieder solche Spuren. Aber nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift ist die Wüste grundsätzlich ein Ort des Fluches und ein Ort der Dämonen. Der Ort, an dem Jesus vom Satan versucht wurde, war eine Einöde, in der nichts dem Bedürfnis seiner Natur entgegenkam. Diese Einöde, wahrscheinlich die unfruchtbare Gegend westlich von Jericho, dieser Einöde steht im krassen Gegensatz zum Garten Eden, zum Paradies, in dem die Schlange Eva versuchte und zu Fall brachte. Im Garten Eden gab es eben paradiesische Zustände. Wenn es auch keinen Paradiespudding gab, den gab es damals noch nicht, aber es gab alles, was das Herz des Menschen begehrte. Alle Wohltaten, die schönsten, herrlichsten Früchte. Und dennoch versagten Adam und Eva unter diesen herrlichen Umständen. Sie versagten. Sie liehen der Schlange, dem Satan, ihr Ohr und lehnten sich gegen Gott auf. Ganz anders dagegen hier unter diesen schrecklichen Umständen in der Wüste, in der Jesus versucht wurde, er bestand die Prüfung, ihr Lieben. Er bestand diese schwere Glaubensprüfung. Es war Satan selbst. Der Name Satan bedeutet übrigens Widersacher. Er ist der Widersacher Gottes. Er ist auch unser Widersacher, aber der Widersacher Gottes in erster Linie. Es war Satan selbst, der unserem Herrn in der Wüste begegnete. Das hat der Teufel also nicht irgendwelchen Dämonen überlassen, sondern das hat er selbst getan. Der Herr Jesus wurde also mit dem Satan selbst konfrontiert in der Wüste. Keine dämonischen Mächte waren es, sondern es war der oberste dieser Mächte, Satan persönlich. Und es ist dem Satan gelungen, im Laufe der Zeit seine Existenz dadurch zu verdunkeln, dass er sich lächerlich gemacht hat. Wir denken an bestimmte bildliche Darstellungen, in denen er mit Hörnern, Pferdefuß und Schwanz zu sehen ist. Es ist ihm also immer wieder meisterhaft gelungen, sich so zu tarnen, dass man ihn nicht ernst genommen hat. Vielleicht kennen wir den Ausspruch: Den Teufel spürt das Völkchen nicht, auch wenn er sie am Kragen hätte. So lesen wir in Goethes Faust. Den Teufel spürt das Völkchen nicht, auch wenn er sie am Kragen hätte. Und das gilt nicht nur für die Welt um uns herum, für die Menschen, die ja unter seinem besonderen Einfluss stehen. Die ganze Welt liegt im Argen, sagt Johannes. Das gilt nicht nur für die Menschen außerhalb der Gemeinde Jesu, dass sie nichts wissen, abgesehen einmal von den sogenannten Satanisten, von solchen Menschen, die sich tief verstrickt haben in den Spiritismus hinein, sondern das gilt auch für Gemeinde Jesu. Auch in der Gemeinde Jesu weiß man oft nichts damit anzufangen, was der Satan eigentlich vorhat. Paulus sagt, wir wissen, was er vorhat. Es ist uns nicht unbekannt, was er im Schilde führt. Aber in der Gemeinde Jesu herrscht zurzeit ein solcher Schlaf, Tiefschlaf, so möchte man sagen, dass man gar nicht weiß, dass der Satan manchmal ganz mächtig am Werk ist. Man kriegt das gar nicht so richtig mit. Man weiß nicht, welche Verführungskünste er hat. Man weiß nicht, wo und wie er am Werk ist. Aber das ist wichtig, dass man das weiß. Es ist immer wichtig zu wissen, wie der Feind vorgeht, welche Taktik er verfolgt. Sonst hat man keine Chance gegen ihn. Und das soll uns ja auch demnächst noch hier beschäftigen. Wie geht er vor in der Versuchung unseres Herrn Jesus Christus? Wie greift er ihn an? Also es ist schon wichtig, dass wir wach sind. Ansonsten ist Satan der große Unbekannte, so hat ihn einmal jemand bezeichnet. Wie beeindruckend muss aber die Gestalt Satans sein, auch als gefallener Engelfürst, wenn er es wagt, dem Sohn Gottes in den Weg zu treten, um ihn zum Ungehorsam zu verleiten. Aber ihr Lieben, und das ist das Wunderbare, umso größer und umso herrlicher ist der Sieg unseres Herrn Jesus Christus, den er hier schon errungen hat, aber noch nicht gänzlich. Denn der Satan wich nur eine Zeit lang von ihm, so heißt es hier, sondern den er dann vollständig errungen hat am Kreuz auf Golgatha, als er der bösen Schlange den Kopf zertreten hat. Dort geschah dieser herrliche Sieg unseres Herrn Jesus durch sein Leiden und Sterben, als er für uns Sünder dort am Kreuz sein kostbares Blut vergossen hat. Da wurden alle Mächte der Finsternis überwunden. Da wurde der Satan grundsätzlich entwaffnet, auch wenn er heute in dieser Zeit noch sein Unwesen treiben kann. Vielleicht kann man es einmal vergleichen mit einer Riesenschlange. Es gibt ja so riesige Apparate. Wenn man solch einer Schlange den Kopf abhaut, dann kann sie doch noch durch die Bewegungen mit ihrem Schwanz ziemliches Unheil anrichten. Und ich denke, das ist ein gutes Bild für Satan. Es ist ihm grundsätzlich der Kopf zertreten. Er ist ein besiegter Feind. Er ist überwunden. Jesus hat ihm alle Macht genommen am Kreuz durch seinen Opfertod, durch seinen stellvertretenden Opfertod. Aber der Satan hat noch die Möglichkeit, viel Unheil anzurichten in unserer Zeit. Das wissen wir. Wir haben alle noch mit ihm zu tun. Ganz real und ganz wirklich. Nun, wir wollen ihn ernst nehmen. Wir wollen ihn wirklich ernst nehmen. Es gibt auch solche Kreise, in denen man über ihn lästert, in denen man über ihn spottet. Ich denke, das ist nicht gut. Da ist Vorsicht geboten. Wir wollen ihn ganz ernst nehmen, aber wir wollen ihm auf der anderen Seite auch nicht zu viel Ehre antun. Wir predigen nicht den Teufel, wir predigen nicht den Satan, sondern wir predigen unseren Herrn Jesus Christus. Ihn als den gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. Gott hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wir dürfen beten, Herr, zerstöre die Werke des Satans in unserer Mitte. Dazu bist du gekommen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Er ist der Sieger und in seinem Sieg sind wir gewappnet, sind wir geborgen gegen die listigen Anläufe von Seiten der Finsternis. Wollen wir den Herrn dafür preisen? Wollen wir ihn loben? Wollen wir ihm danken von Herzen dafür, dass er diese schweren Anfechtungen, diese schweren Versuchungen an unserer Stelle ertragen, erlitten hat und dass er die Glaubensprüfung bestanden hat. Amen.